Grüßi, bevor es losgeht mit 1:1 der Talk, heute mit Paula Eckel, noch ein Hinweis in eigener Sache. Sie können uns treffen bei 1:1 der Talk auf dem BR Podcast Festival in Nürnberg und zwar am 16. Oktober um 20 Uhr im BR-Studio. Da empfängt dann Caro Matzko Karl Theodor zu Guttenberg und befragt ihn und danach können Sie Caro Matzko noch ein Loch in den Bauch fragen. Alle Infos und Tickets gibt's unter podcastfestival.de. Und jetzt geht's los. Passend zum ersten Wiesenmontag ist heute mein Gast die Schaustellerin Paula Eckel. Frau Eckel, was bedeutet Ihnen das Oktoberfest?
Lebensfreude.
Zu Gast bei Stefan Parisius auf Bayern 2.
Paula Eckel, eingeheiratete Schaustellerin.
Schön, dass Sie da sind und Zeit für uns haben. Lebensfreude, ich hätte jetzt gedacht, super Stress, Mörderkohle oder so. Nein, Lebensfreude?
Ja, Lebensfreude, das ist das Highlight des Jahres. Das Oktoberfest in Bayern, die Wiesen, ist einfach was ganz Besonderes. Und obwohl der Stress da ist und obwohl viel drumherum ist, ist es sowas Besonderes, dass man sich immer drauf freut. Immer, also ich freue mich da immer drauf. Das ist was ganz Besonderes im Jahr. Das ist einfach so.
16 Tage Wiesen, das heißt für Sie auch dann 16 Tage endlich mal wohnen in der eigenen Wohnung?
Nein.
In Münchner Westland, oder haben Sie da auch einen Wohnwagen auf der Terrasse?
Ja, Wohnwagen, genau. Wir haben Wohnwagen da.
Obwohl Ihre Wohnung um die Ecke wäre?
Ja, das ist, wir brauchen ja trotzdem auch tagsüber mal vielleicht ein paar Minuten, wo man runterkommt, wo man sich einfach ausruhen kann, mal kurz die Füße hochlegen, eine halbe Stunde. Das ist einfacher, dass wir da einfach vor Ort sind und unser Geschäft einfach auch, sage ich mal, nicht alleine lassen. Das ist immer kein gutes Gefühl, wenn wir da nachts nicht da wären. Ist einfach nicht gut.
Jetzt ist es auch kein Wohnwagen, wie der, mit dem manche vielleicht gerade aus dem Urlaub wiedergekommen sind, sondern wie lang?
Ja, es gibt verschiedene Wohnwagen. Es gibt die kleineren. Also meiner ist, der ist so 13,50 Meter.
Ja.
Das ist eine kleine Einzimmerwohnung.
Ja, aber Sie bewohnen es ja zu zweit.
Zu zweit und wir haben keine Türen. Nur Schiebetür. Ich kann keine Tür zuknallen. Das ist manchmal nicht so einfach.
Ich weiß nicht, ob das ein Erfolgsmodell für einen Wohnwagen ist.
Ja, kommt drauf an, wer drin wohnt. Also für mich ist es.
Was machen Sie denn dann, wenn Sie keine Tür zuknallen wollen?
Ich gehe raus und knall sie von draußen zu.
Das geht.
Das geht, ja.
Gott sei Dank. Jetzt hieß es gerade in der Vorstellung, eingeheiratete Schaustellerin. Wieso ist es richtig und wichtig, dieses eingeheiratet so zu betonen?
Das liegt einfach daran, dass das eine eigene Welt ist. Also die Schausteller an sich, das ist eine eigene Welt. Man muss sich das so ein bisschen vorstellen, wie beim Zirkus, die Artisten. Das ist ja auch so eine eigene Welt. Und wenn man von draußen, also meine Person wird als privat bezeichnet bei den Schaustellern. Ich bin eine private Person, weil ich von außen quasi komme, nicht in dieser Schaustellerbranche tätig war oder bin, auch keine Generation vorweisen kann. Von meinen Eltern, die das irgendwie gemacht haben. Und deswegen kommt man da von außen rein und dann ist es, man heiratet. Wenn man einen Schauspieler heiratet, ist es schwierig, sich da seinen Platz zu schaffen.
Aber das ist 35 Jahre her.
Ja, es ist, aber es hat auch 25 Jahre gedauert, sage ich mal.
Ja, das wird man es nie los. Das eingeheiratet oder von privat oder von draußen?
Ja, es ist ganz schwierig, dass ich mich da jetzt auch nicht irgendwie in die Nesseln setze, aber manchmal hat man das Gefühl, nie akzeptiert, nur geduldet.
Wie viele andere kennen Sie, die das wie Sie schon so lange mitmachen?
Ja, es gibt schon ein paar noch und witzigerweise treffen sich auch immer die Privatfrauen, sage ich jetzt mal, die von außen kommen, die haben einen anderen Draht zueinander. Also wir connecten anders. Wir merken das ziemlich schnell, dann weiß man schon, ah, okay, bist auch von außen reingekommen und so. Also es ist jetzt nicht, dass jetzt alle so sind, aber man spürt es teilweise noch.
Und warum ist das bis heute so selten? Liegt das wirklich am Reisen oder ist das auch eine Mentalitätssache?
Ich glaube beides. Ich glaube, das ist eine Mentalitätssache, weil die eben so eingeschworen sind, sind die oder haben vielleicht dieses Gedankengut, dass eine Person, die von außen reinkommt, vielleicht das nicht leisten könnte oder diese Welt nicht versteht. Und ich kann es nicht sagen, dass sie sich...
Sie sagen immer noch die, ne?
Ja. Aha. Ja, ist mir gar nicht aufgefallen, ja. Aha. Ja, genau, also die Schausteller, vielleicht haben sie so das Gefühl, die packt's nicht. Oder man traut ihr das nicht zu oder dieses Leben ist vielleicht nur für die Schausteller, die halt dann auch in ihrer, für die Community, ich weiß es nicht, diese Blase, so ein Artist, das ist wahrscheinlich,
Sie kennen es von innen und von außen jedenfalls.
Ja,
so,
ja.
Was ist also dann das Tollste am Leben als Schaustellerin?
Nee, das Tollste ist wirklich, dass man regelmäßig die Städte wechselt, dass man sein Geschäft betreiben kann, das aufbauen kann, sich was schaffen kann und dann einfach immer unterwegs ist auch.
Was
wobei
ist das
jetzt im Alter immer schwieriger wird.
Und was ist das Schlimmste am Leben als Schaustellerin?
Same.
Dass man regelmäßig
unterwegs genau das Gleiche.
Ja?
Genau das Gleiche, dass man eben immer in anderen Städten ist, dass man auf engstem Raum lebt das ganze Jahr und eigentlich keine feste Bleibe hat. Und
aber trotzdem dann im Wohnwagen bleibt, auch wenn die eigene Wohnung, die mehr ist als ein Einzimmer-Apartment, ein paar hundert Meter von der Wiesn entfernt ist.
Ja, Schwanteler Höhe wohne ich. Genau. Und trotzdem, das ist dieses Gute und Schlechte. Es ist eigentlich beides, wenn man in diesen Beruf einsteigt. Und ich bin sehr jung eingestiegen, checkt man nicht, auf was man sich da einlässt. Ich sage es jetzt genau so, wie es ist.
Über den Einstieg und was danach so kommt, sprechen wir in dieser Stunde natürlich ausführlich.
Ja.
Jetzt ein blödes Bild, aber muss vielleicht sein, wenn Sie Ihr Leben dann nach dem Einstieg mit einem Fahrgeschäft vergleichen müssten. Achterbahn? Ein wildes Karussell? Oder gemächliches? Oder Geisterbahn? Oder Irrgarten? Spiegelkabinett?
Ein irres Karussell in der Geisterbahn.
Darüber denke ich nach. 1:1 der Talk mit Paula Eckel, die ja den Titel die nächste Zeit oft hören wird, weil der Bierzelt rauf und runter läuft. Wobei, ihr habt eure eigene Musik im Karussell. Das heißt, ihr kriegt von der Atmo aus dem Bierzelt gar nichts mit, oder?
Wir kriegen nichts mit, aber trotzdem wird auf der Wiesn schon auch Stimmungsmusik, auch am Karussell gespielt. Wir spielen so ein bisschen die, sage ich mal, die 80er, 90er, weil das immer funktioniert. Also auch Boney M. funktioniert, Genghis Khan, das funktioniert. Ich weiß nicht warum, das ist so ein Phänomen. Da werden nicht nur die neuesten Hits gespielt, sondern auch wirklich auch.
Vielleicht ja, weil man da immer noch was mitzieht. Ich meine, es ist ja generell so, dass man sagen kann, warum ist diese Musik aus den 80ern so beliebt? Was Ihnen die Wiesn heute bedeutet, habe ich Sie vorhin gefragt.
Ja.
Was hat sie denn in Ihrer Kindheit und Jugend bedeutet, in den 70er, 80er Jahren?
Ja, witzigerweise bin ich wirklich mit meinen Eltern, wir konnten uns das nicht leisten, wir sind immer nur abends, wenn die Lichter an waren, sind wir da spazieren gegangen. Und ich habe mich immer gefragt, wo schlafen denn diese ganzen Menschen?
Mhm.
Das habe ich mich immer gefragt. Und ich stand dann, die Zugspitzbahn hat mich fasziniert. Die Zugspitzbahn, die war die Berg- und Talbahn. Da stand ich vor diesem Eisberg und ich fand das so toll, diese Glitzerwelt. Ja, und das habe ich mich immer gefragt, wie machen die das? Oder warum machen das diese Menschen?
Und konnten sie es nicht leisten?
Nein, also.
Als Kind von Gastarbeitern?
Ja.
Groß geworden, eben auch schon ganz in der Nähe vom Oktober von der
Theresienwiese. Ja, immer schon. Ich war schon immer Schwanteler Höhe.
In München. Vater Sarde, Mutter Kroatin.
Ja.
Hat es da überhaupt einen Bezug gegeben zur bayerischen Kultur, zum Volksfest oder war das Lieder fremder Völker?
Ja, das wahrscheinlich, also weil es auf der Theresienwiese stattgefunden hat, also direkt unmittelbar vor unserer Nase, da hat die Verbindung stattgefunden. Also da ging es los. Also meine Eltern kannten das vorher auch nicht. Es war halt in dem Sinne für uns kein Volksfest, es war halt irgendwas mit vielen Lichtern.
Ja.
So, also wir wussten jetzt, meine Eltern wussten nicht, was ein Autoscooter ist oder ein Bierzelt oder so, das woher auch.
Und umgekehrt dann die Bindung im Zweifel an Sardinien und Kroatien, vielleicht sogar mehr als an bayerische Kultur?
Von meinen Eltern oder
von
mir? Ja. Ja, schon. Das ist auch bis heute wirklich so. Es gibt Parallelen, aber ich merke, je älter ich werde, also diese Wurzeln sitzen ganz tief und da entwickle ich oder habe sie schon immer, diese Sehnsucht, aber sie wird stärker im Alter.
Ja, nicht nur Sehnsucht, sondern Sie haben sie auch gelebt. Sie hatten ja eine ganz enge Anbindung als Kind.
Ja,
oder?
ganz enge
Wie
Anbindung.
War die?
Ja.
Wie war die?
Also wir waren ja immer in Sardinien auch. Da waren
in
ja
Ferien.
In den Ferien und auch zwischendrin waren wir, also bevor ich in die Schule kam, waren wir eigentlich nur auf Sardinien. Und dann haben sich meine Eltern immer in die Haare gekriegt, weil sie wollten natürlich einen neutralen Ort, weil meine Mama fand es ein bisschen ungerecht, dass wir dann nur auf Sardinien aufgehalten
und
haben.
Nicht in Kroatien.
Aha. Und nicht in Kroatien. Aha. Und dann haben sie sich halt entschieden, als ich in die Schule kam, okay, München, da haben sie sich ja auch kennengelernt und das ist dann der feste Standort, an dem sie bleiben, aber Sardinien, ich weiß nicht, das ist in mir tiefer drin, noch als Kroatien.
Haben die Eltern, auch wie viele, ja den Plan gehabt, nach ein paar Jahren oder nach einer gewissen Zeit zurückzugehen?
Ja, sie haben auch ein Haus gebaut, weil mein Bruder eben auch runter wollte, der wollte zurück.
Ihr Bruder ist ein paar Jahre älter als Sie, ne?
16 Monate nur. Und mein Plan war wirklich, ich heirate in Sarden, Das war mein Plan schon als Teenager. Ich heirate den Sarden und ja, es war für mich ganz normal. Ich heirate den Sarden, gehe nach Sardinien, kriege ganz viele Kinder und lebe da.
Und so war es ein einfaches Aufwachsen, wenn Sie sagen, ja, Oktoberfest, wir konnten uns nie was leisten, aber haben Sie als Gastarbeiterkind insgesamt unter Mobbing zu leiden gehabt?
Teilweise. Es war jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie traumatisiert oder ein Traumata davon getragen habe, aber es war schon, ja, es war immer nur so der Spaghettifresser und so, das waren so schon. Diese, ja, das war halt, heute würde ich sagen, das ist kein Mobbing, es war ein bisschen Dratzeln.
Tratzen, würde ich sagen. Aber ich glaube, die Grenze ist fließend. Ne? Also auch die Frage, ja, wie man es selbst aufnimmt letztlich und umsetzt. Das würden viele schon als Mobbing heute bezeichnen.
Ja, wenn man.
Wie haben Sie sich gewehrt?
Ich war laut, frech und eigentlich dann auch wirklich mit Ellenbogen ausfahren und durch Leistung einfach. Ich wollte in der Schule gut sein. Ich wollte meinen Eltern vor allem auch zeigen, dass sie stolz auf mich sein können, weil ich mich natürlich als Kind schon auch ein bisschen geschämt habe, weil da bei den Elternabenden, wenn dann der Papa reinkommt und sehr gebrochen Deutsch spricht, ist es nicht lustig. Und wenn er dann ausgelacht wird und ja, er kam aber als Analphabet hier rüber. Und da war das schon schwierig.
Und ist bis heute so?
Ist bis heute so. Manchmal denke ich, der kam letzte Woche mit dem Flüchtlingsbus an. Der hatte keine Ambitionen irgendwie, das wirklich zu lernen, weil er ja auch immer gedacht hat, er geht wieder zurück.
Ja. Und Sie haben versucht, es ihm besser zu machen. So in was für Klicken waren Sie damals so unterwegs?
In lustigen.
Ja, davon gehe ich aus.
In lustigen. Die waren total gemischt. Mhm. Also wirklich total gemischt. Mein Bruder hat mich immer mitgezogen. Ich hatte sehr, sehr strenge Eltern, also Papa sehr, sehr streng. Und da hatte ich immer so einen Deal mit meinem Bruder.
Größere Bruder hilft da, glaube ich. Ne?
Genau, der größere Bruder. Es war eigentlich seine Clique. Aber ich habe mich dann schon da sehr wohl gefühlt und habe mich da auch, es war auch meine Clique dann.
Und über den haben Sie dann auch Ihren Mann kennengelernt?
Über den habe ich dann wirklich meinen Mann kennengelernt. Also eigentlich nicht, er kannte ihn schon, ich wusste aber nicht, dass er ihn kannte. Mein Mann habe ich ganz klassisch in der Diskothek kennengelernt. Also klassisch weiß ich nicht, aber so, ja, so ganz normal. Früher gab es eine Nachmittagsdisco für Jugendliche. Und
Pinet auf der Leopoldstraße.
Nee, das war in Kalifornien in der Ockhamstraße.
Sie waren ein bisschen später dran als ich, ja.
Da war das. Und da sind wir uns begegnet. Und ja, ich fand ihn gut, er fand mich gut, aber da war erstmal gar nichts.
Also okay, aber letztlich kam er dann doch noch über die Clique vom...
Über die Clique von meinem Bruder, ja, sind wir dann so... Er hat dann gesagt, den kenne ich. Und dann habe ich gesagt, ach, den kennst du, ja gut, so.
Mit Volksfest und so hatten Sie überhaupt nichts zu tun damals, sondern waren Arzthelferin? Traumberuf oder Zufall oder warum gerade das?
Traumberuf. Also es sollte Krankenschwester sein, es sollte auf alle Fälle irgendwas im medizinischen Bereich sein. Ich weiß nicht warum, kann ich nicht sagen, woher das kommt, aber ich wollte immer irgendwas mit Medizin zu tun haben und Menschen helfen. Und dann hatte sich damals die Chance gegeben, beim Gynäkologen eine Ausbildung zu machen. Und das fand ich toll. Also so Mütter begleiten in der Schwangerschaft und so, da bin ich aufgegangen. Und ich habe es jetzt während der Pandemie wieder gemacht und es war das gleiche Gefühl. Also das ist, liebe ich.
Sollte also jemand in Ihrem Karussell im Technopower eine Sturzgeburt haben?
Könnte ich helfen.
Aber soweit Schwangere dürfen wahrscheinlich da nicht mitfahren, oder?
Ja, aber wenn die unten stehen und Angst haben.
Ach so, wenn
weil
die,
vielleicht, ah. Weil vielleicht gerade das... ältere Kind da fährt und die vor lauter Angst irgendwie...
Also alle Schwangeren sollten bitte zum Technopower, um da zumindest unten zu stehen.
Und ja, Sie da gibt es ja auch einen Adrenalin-Kick und dann kann das Fruchtwasser...
Ist aber noch nie passiert?
Nee, wir hatten andere Fälle. Wir hatten so epileptische Anfälle und so, das hatten wir schon.
Aber da sind Sie nicht so ausgebildet wie bei...
Ja doch, also Erste Hilfe kann ich auf alle Fälle leisten. Ich kann auch gut auf Leute einreden. Ich kann sie auch schwindelig reden, das geht auch.
Hervorragend.
Also das
sind
immerhin.
Sind die Volksfeste dann eigentlich alle gleich? Oder Nein. Das Besondere der Wiesen, haben Sie gesagt, was ist das Besondere in Straubing, Gäubodenfest? Da waren Sie jetzt dieses Jahr nicht, glaube ich, aber sonst auch schon?
Ja, wir waren da auch schon. Jetzt dieses Jahr waren wir in Regensburg. Straubing, Regensburg, Wiesen, so alle diese bayerischen Feste. Das Besondere ist einfach, genau, da ist so diese Tradition. Das ist so prägnant für diese Feste, so wirklich Dirndl, Lederhosen. Das wird da gelebt, dieses Kulturgut wird da einfach gelebt.
1:1 der Talk auf Bayern 2, heute mit Paula Eckel. Jetzt ist es ja das eine, sich in einen Schausteller zu verlieben. Aber dann den Traumberuf eigentlich hinzuschmeißen und mitzureisen, dann nochmal eine ganz andere Nummer. Was hat Ihre eigene Familie jetzt gesagt, bevor wir über die Familie, über die Schaustellerfamilie reden?
Ja, also als wir uns kennengelernt haben, war es ja so, dass ich das nicht verstanden habe, dass mein Mann ja nie Zeit hat, weil er ja den ganzen Sommer unterwegs war. Und da hat schon die Beziehung drunter gelitten. Und dann hat meine Mama die glorreiche Idee gehabt. Sie hat gesagt, so, da fährst du jetzt einfach mal mit und schaust dir das an. Und dann siehst du ja, was passiert. Ich glaube, der Hintergedanke war, das wird so schrecklich. Die ist nach 8 Wochen wieder da oder vielleicht noch früher. Aha. Und ich bin geblieben.
Aha.
Und deswegen kann ich nicht wirklich sagen, was meine Eltern gedacht haben. Am Anfang, glaube ich, haben sie es schon sehr kritisch gesehen auch, dieses Leben, die hatten noch keine Vorstellung davon. Ich hatte selber keine Vorstellung.
Wollte ich gerade sagen, Sie doch wahrscheinlich.
Ich hatte selber keine Vorstellung.
Ja, damals hatte er eine Geisterbahn, ne?
Genau, das ja. Geisterbahn und dann hatten die mehrere Geschäfte auch.
Ach, das war Eckels lebende Geister,
ja,
oder?
Genau. Die Horrorvision, Eckels, genau, die Horrorvision und auch da die mit dem Dracula vorne drauf, ja, der hatte toll. Die Oma. Also das ist
da
schon...
Da freut man sich doch. Eine angenehme Umgebung, wo man da...
Ja. Ich war direkt an der Kasse als Hauptfigur.
Super, super. Ja, und in der Familie des Mannes dann eher nicht aufgenommen worden.
So kann ich es nicht sagen, nicht aufgenommen. Das wird dir nicht so offensichtlich gezeigt. Also das war schwierig. Es war einfach schwierig. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich auf Ablehnung gestoßen bin, aber auch nicht wirklich willkommen war. Das ist aber, glaube ich, auch, weil wir uns sehr jung kennengelernt haben.
Ja, aber was heißt das dann? Ignoriert werden? Oder?
Ja. Mhm. Ja, und auch, ich musste funktionieren. Ich bin von daheim so erzogen, mach deine Arbeit gut und sei anständig und so. Und dann habe ich halt einfach funktioniert. Und dann wurde ich schon an verschiedenen Geschäften positioniert. Es wurden Aufgaben verteilt, ich hatte Aufgaben.
Weil das so eine Dynastie
ist,
ne?
Hatte die zu erledigen, ja. Und ich... Was war die Freundin, damals noch die Freundin oder Lebenspartnerin von meinem Mann, aber wirklich Mitspracherecht oder so, das hatte ich nicht.
Jetzt ist es ja schon unter normalen, in Anführungszeichen, Umständen nicht schön, von der Schwiegerfamilie irgendwie ignoriert zu werden. Aber in dem Umfeld, ich meine, ihr musstet zusammenarbeiten, ganz eng. Ihr musstet zusammen reisen, wart ganz oft am gleichen Ort. Also da kommt man sich ja gar nicht aus dem Weg gehen.
Richtig, ja, deswegen waren Konflikte vorprogrammiert. Es ist einfach so, da ist eben diese Hierarchie und es ist natürlich, du musst da funktionieren und dann geht eins ins andere und wenn das halt nicht so ist oder wenn ich das Gefühl hatte, das gefällt mir jetzt nicht so oder da läuft irgendwas schief, ich mag es nicht gern, wenn über mich bestimmt wird. Und das war aber dann so. Und ich kannte eben Arbeitgeber, Arbeitnehmer. Ich kannte damals meinen Chef, war der Arbeitgeber. Ich war die Arbeitnehmerin. Und jetzt war aber der Schwiegervater oder die Schwiegermutter waren auch Arbeitgeber, Arbeitnehmer. Das hat es verschwommen. Ich wusste jetzt nicht mehr, wann sind sie Arbeitgeber, wann sind sie Schwiegereltern. Ich hatte das Gefühl, immer der Arbeitnehmer zu sein.
Wie oft waren Sie in den 35 Jahren davor, kurz davor, alles hinzuschmeißen?
Am Anfang ganz oft. Es waren ganz oft die Koffer gepackt.
Und aber dann gab es wieder keine Tür im Wohnwagen.
Dann gab es wieder keine Tür. Also wirklich, deswegen hatte ich das vorher erwähnt, weil das ist schon prägnant, wenn du wütend bist und du kannst halt nicht irgendwie, du kannst nirgends hin. Du hast halt nur diesen einen Raum und musst funktionieren. Du bist sehr, sehr jung und dann überlegst du schon, willst du das überhaupt? Aber mein Mann hat immer wieder gekämpft um mich und hat mich auch immer wieder zurückgeholt.
Ist er ein rechter Romantiker?
Gar nicht.
Aha. Wie war denn der Antrag?
Niente.
Wie war denn der Antrag?
Oh, ja, der Antrag war im Auto an der roten Ampel.
Mhm.
Und,
bist du relativ kurz, dann hat nicht so lange gedauert.
Ja, der hat irgendwie gesagt, er findet es nicht so gut, weil es sind immer wieder Behörden auch auf diesen Veranstaltungen, auf den Volksfesten und die kommen natürlich und er wollte nicht mehr sagen, das ist meine Freundin, er wollte mich gerne als eine Ehefrau vorstellen, das ist meine Frau. Das ist meine Frau.
Mhm.
Sagt, das ist doch schön, wenn ich das sagen kann. Habe ich gesagt, ja, das finde ich auch schön. Ja, dann kann man doch eigentlich heiraten.
Ein echter Romantiker.
Und da habe ich gesagt, das könnten wir. Und dann war grün, dann ist er weitergefahren. Und da habe ich gesagt, war das jetzt ein Antrag? Ja, freilich, das war ein Antrag. Was meinst du denn? Mhm. Habe dann natürlich noch gewartet, dass irgendwann mal ein Antrag kommt, aber das kam nicht.
Und die Hochzeit kam dann trotzdem. Jetzt
kam trotzdem, wie es halt so ist.
Aus der Nummer nicht mehr rausgegangen. Aber nach der Hochzeit dann gleich eine große Krise, als Ihre Tochter geboren wurde, dann auch 1997. Die war echtes Wiesenkindl.
Echtes Wiesenkindl. Am ersten Wiesensamstag. Crazy, oder?
Da hat man nichts anderes zu tun, oder? Als Schausteller.
Ich sag
also
doch.
Kind auf die Welt zu bringen.
Ich sag doch, Das ist das Adrenalin, das kommt und dann
war dir mal Fruchtwasser. Aber da wird es dann schon knapp für Sie, oder?
Es wurde knapp, alle Ärzte waren auf der Wiesn, der Notarztwagen kam kaum durch. Ja, bis er dann da war, war ich schon wirklich ziemlich, es war kurz vor knapp.
Mhm. Das war aber nicht die Krise, die ich gemeint habe. Was hat Sie denn als frisch gebackene Mutter dann so fertig gemacht, dass Sie in die Magersucht gefallen sind?
Ich hatte die Depression danach, man nennt ja diese
Wochenbettdepression,
oder? Genau. Und da war für mich eben, ich wollte mein Kind für mich haben, ich wollte dieses Muttersein leben und musste wieder funktionieren. Ich war also eine Woche nach der Geburt in der Geisterbahnkasse gesessen und habe schon wieder da die Karten verkauft.
Mein Kind war hinten. Da sahen Sie wahrscheinlich wirklich aus wie das Personal.
Ja, mein Kind war hinten und ich hatte meine Mutter angerufen und habe gesagt, sie soll kommen und auf das Kind eben achten. Und für mich war das ganz fürchterlich, das war ganz schlimm.
Mhm. Und daraus hat sich dann eine Magersucht.
Genau, eine Depression und dann eben, ich wollte dann gesehen werden, ich wollte gehört werden, ich wollte Mutter sein. Das war für mich ganz wichtig. Ich komme aus einer italienischen Familie. Da ist für uns ist Familie alles. Und da war eben das Geschäft alles. Und das wurde mir dann schlagartig klar in dem Moment.
2 Jahre hat es gedauert.
Genau, 2 Jahre.
So Therapie auf dem Rummel und unterwegs ist auch eher schwierig, oder?
Ja, schwierig, schwierig. Ich habe eine starke Familie. Die haben mich dann gut aufgefangen. Und habe aber doch trotzdem in den Wintermonaten eine Therapie angefangen, sonst hätte ich es nicht geschafft. Mhm. Mein Mann war zu der Zeit eine große Stütze und hat aber da auch gemerkt, dass es so nicht weitergeht. Und hat dann auch wirklich angefangen, sich da auch ein bisschen dagegen zu stellen.
Mhm. Und dann gleich danach Kind Nummer 2.
Kind Nummer zwei.
Und da waren Sie dann gefestigter und weiter.
Gefestigter, ja. Ja. War auch die Schwangerschaft leichter und so. Das war dann einfacher für mich.
Auf der anderen Seite kam dann ja nochmal ein ganz neuer Stress, weil bis dahin war das als Schaustellerin wahrscheinlich noch relativ leicht. Wie Sie gesagt haben, ein Kind halt hinten dran, dann kam der Schulstress irgendwann mal.
Ja, kam auch noch.
Anders gemacht als andere für die andere Schaustellerin.
Ja, also wir haben hin und her überlegt. Mein Mann war selber im Internat und haben wir gesagt, also er hat gesagt, das will er auf gar keinen Fall für seine Kinder haben, da sie in den Internat gehen, weil da hat er ja auch irgendwie ein Traumata entwickelt, aber das ist ja eine andere Geschichte. Und dann haben wir gesagt, okay, was machen wir? Glücklicherweise zu dem Zeitpunkt hat mein Papa schon in der Großmarkthalle eben aufgehört gehabt und war Rentner. Und habe ich meine Eltern gefragt, ob die meine Kinder betreuen würden. Und die haben sich damit einverstanden erklärt. Dann war ich im ersten Moment erleichtert, weil ich natürlich zu dem Zeitpunkt auch nicht wusste, welchen hohen Preis ich da bezahle. Mhm. Das ist einfach, man gibt die Kinder trotzdem weg.
Zerrissene Familienalter.
Zerrissene Familie, genau.
Über Jahre.
1:1. Der Talk auf Bayern 2. Stefan Parisius im Gespräch mit Paula Eckel. Mit dem Techno-Power auf der Wiesn.
Seit 2008, gell? Mit dem Techno-Power. Vorher Geisterbahn, dann Zugspitzbahn. Also genau das Karussell, von dem Sie als Kind.
Es war jetzt nicht genau das Gleiche, aber es gab nur 2 Zugspitzbahnen und 1 davon war in dieser Familie.
Was noch? Geisterbahn, Zugspitzbahn?
Wasserbahn hatten sie noch, dann so ein Überkopf, so eine Schleuder.
Macht das für einen Schausteller überhaupt einen Unterschied? Eigentlich, ja. Oder ist es nicht einfach nur ein Geschäft und es muss halt aufgebaut werden und ja?
Nein, das ist ein Riesenunterschied. Also eine Geisterbahn hat viel mehr Transporte, da sind die Figuren total wichtig.
Deswegen sehr, Eckels lebende Geister, genau. Da bin ich mir sicher. Das war der erste, der, glaube ich, dann wieder tatsächlich lebendes Personal angestellt hat, die unterwegs die Leute erschreckt
hat. Das war mein Schwiegervater, das war die Idee von meinem Mann. Und dann haben wir da die Leute geschminkt und verkleidet und der Vorteil war, dass die Gondeln Käfige, also so Gitter hatten, nicht Käfige, also Gitter. Das heißt, sie konnten, weil das darfst du ja nicht, du darfst ja nicht irgendwelche Leute anfassen, aber du konntest schon ganz nah hingehen und da wirklich da rumspringen und so. Und
was war die Basisqualifikation?
Dass du im Dunkeln dich zurechtfindest, dass du wirklich Parcours im Dunkeln.
Aber das ist lange. Warum ist der Techno-Power das tollste Karussell überhaupt der Welt?
Weil es einfach das Schnellste ist und Adrenalinkick pur ist und der Traum von meinem Mann schon immer war, dieses Geschäft zu haben.
Ende Werbeblock. Nein, aber es ist wirklich 80 Stundenkilometer.
Ja, genau.
Okay. nehmen Sie uns mit. Wir haben die Sendung natürlich nicht heute, sind wir hier live, weil am ersten Wiesenmontag würden Sie uns wahrscheinlich einen Vogel zeigen, wenn wir sagen würden, komm doch mal am Nachmittag eine Stunde vorbei. Aber nehmen Sie uns mal mit in den ersten Oktoberfestmontag. Wie schaut da Ihr Arbeitsalltag aus?
Morgens aufstehen.
Wann?
8:30 Uhr circa. Dann geht mein Mann raus, der checkt das Geschäft. Das wird abgeschmiert, die Gondeln müssen nachgeschaut werden. Ich koche dann was. Dann essen wir ziemlich früh oder manchmal frühstücken wir auch nur. Und dann machen wir um 11 schon das Geschäft auf und dann setze ich mich vorne rein. Dann wechseln wir uns ab, wobei ich den Tagesanteil übernehme. Und es sind dann schon viele Stunden, meistens so bis 20 Uhr, sitze ich vorne und bespaße die Leute, befördere Menschen und bin halt hochkonzentriert.
Sie befördern Menschen?
Ich befördere Menschen.
Toll, ja.
Das ist immer ganz witzig, wenn dann...
Liebe Chefs.
Ich befördere Menschen.
Ja. Gut.
Ja. Ist doch richtig, oder nicht?
Meine Chefs sind auch alle Schausteller, aber die befördern zu. Egal.
Sagt man das nicht so? Was macht ein Busfahrer? Der befördert doch auch Menschen.
Befördert auch Menschen, selbstverständlich. Bei Ihnen klingt es halt anders, bei Ihnen klingt es so.
Und das Ganze machen wir noch schneller. Noch schneller. Here we go. Tschakao. Okay, das war's. Wir landen wieder. Schluss, aus, vorbei. Und stopp.
Das war das Ende der Beförderung. Sie befördern Menschen. Macht Ihnen das Spaß? Also jetzt nicht das Menschen befördern, klar, sondern so die so... Los geht's.
Bedingt.
Wie?
Bedingt. Also wenn nichts los ist, ist es anstrengend. Wenn nichts los ist, man muss ja trotzdem da vorne gute Laune haben. Man kann ja nicht irgendwie da jetzt, sage ich mal, mit so einer schlechten Laune oder gar nichts sagen, ist immer schlecht. Man muss ja schon auch animieren.
Ich stelle mir das brutal schwer vor. Also Sie stehen auf, hatten eine scheiß Nacht, vielleicht Stress mit ihrem Mann, noch eine Birne auf, draußen Mistwetter, es regnet, 13 Grad und Sie setzen sich daran.
Und steigen zwei Leute ein. Ja, aber die wollen ja auch, das ist ja wie im Zirkus.
Wie bringt man sich das bei?
Also das ist Routine. Am Anfang habe ich ganz wenig gesprochen und nur das Nötigste. Ich wollte da gar nicht reinsprechen, weil ich war total gehemmt, obwohl ich im Privaten eine große Klappe habe. Aber zu wissen, dass mich jetzt fremde Menschen da irgendwie hören, und dann habe ich wirklich nur das Nötigste gesagt. Und dann mit der Zeit mir viele Sachen von meinem Mann abgeschaut, von Kollegen. Ich fand dieses Nasalsprechen immer ganz, ganz furchtbar.
Warum macht man das so?
Ich weiß nicht, die machen das. Ich habe das immer nicht verstanden. Und ich wollte, wenn ich dann schon reinspreche und mich da hier in Wolf setze, dass die Leute auch hören, was ich sage. Ne? Und dann eignet man sich das über die Jahre so an und wird routinierter.
Ich habe mich ja gefragt, hey, wir sind jetzt doch 2024 angekommen. Also wieso passiert das überhaupt noch live und kommt nicht vom Band?
Man könnte aufnehmen machen. Es gibt auch so Jingles, die man dann aufnehmen könnte. Kollegen machen das auch. Einige oder wenige, ich weiß es nicht. Aber ich finde, die Kommunikation mit den Menschen trotzdem vor Ort ist nochmal eine andere Nummer.
Und diesen Hall und das Echo, was man da gerade gehört hat, das steuert er alle selbst dann per Taste live?
Ja, das mache ich mit dem Fuß und mit den Händen.
Fuß?
Mit dem Fuß. Ich habe da unten einen Drücker und...
Okay.
Wie ein Pedal ist es, und dann drücke ich halt drauf und kann dann selber bestimmen, weil man kann nicht immer im Echo sprechen. Also das ist immer so, zum Abschluss ist es dann.
Läuft denn dann wenigstens eigentlich die Fahrt vollautomatisch oder steuern Sie die auch?
Steuere ich auch.
Okay.
Es gibt Automatikprogramme, aber auch das mache ich nicht, weil ich eben Menschen befördere, mein Blick immer da drauf habe, und durch das, dass wir ja so ein wahnsinnig schnelles Karussell haben, kann ja halt immer was sein. Und Automatikprogramm, dann weiß ich nicht, ob man dann abgelenkt ist, weiß ich nicht. Ich möchte halt immer eingreifen können.
Aber das heißt, mein Gefühl ist dann gar nicht so verkehrt, dass man manchmal in so Karussells drin sitzt und wenn gerade der Andrang groß ist, dann gefühlt bist du gar nicht losgefahren, da endet die Fahrt dann schon wieder, weil halt die nächsten Chips verkauft werden können. Dagegen unter den skizzierten Umständen mit zwei Leuten, die drin sitzen, kann es schon mal 5-6 Minuten dauern.
Also das kann ich jetzt so nicht sagen.
Nein.
Ich kann es wirklich nicht sagen, wie das andere handhaben. Bei uns sind es immer 3 Minuten.
Also das ist schon immer gleich.
Das ist bei uns immer gleich. Wenn jetzt weniger los ist, ziehen wir es auf 4 Minuten. Dann ist
bei
die Zugabe.
Immer 3 Minuten.
Also grundsätzlich sind es immer 3 Minuten, weil die Anfahrt ja schon. Weil
also es
man
wird
muss
nie
ja
weniger
mal,
als 3 Minuten.
Genau, es wird nie weniger als 3 Minuten. Mhm. Also egal, was da unten steht. Im Gegenteil, bei uns ist es wirklich so, dass die Leute uns den Chip wieder in die Kasse schmeißen, weil sie einfach 10 Runden warten müssen, bis sie drankommen. Aber das ist halt einfach so, weil wenn du. Also wir sind schon. Du zahlst dafür und wir haben gesagt, 3 Minuten ist bei uns Minimum.
Eigenes Lieblingskarussell? Sind Sie überhaupt ein Karusselltyp?
Der Technopower.
Nein.
Ist mein Lieblingskarussell.
Ach so, ja, klar, ja, gut. Das hätte ich jetzt an Ihrer Stelle auch gesagt. Ja. Würden Sie überhaupt heute freiwillig auf ein Volksfest gehen, wenn Sie da nicht arbeiten müssen?
Auf
Sie
die
dürfen
Wiesen.
Die Aussage jetzt verweigern.
Nee, auf die Wiesen würde ich gehen. Und das würde ich an einem Montagmittag würde ich das machen und würde durch die Wiesen schlendern, würde mich irgendwo hinsetzen und vielleicht am Massal trinken, was essen, die Luft einatmen und schnuppern und das würde ich schon. Aber Karussell fahren würde ich nicht.
Mein schönstes Wiesenerlebnis. Das können eigentlich viele. Sie können noch was ganz anderes. Was war denn Ihr schlimmstes Wiesenerlebnis?
Also eine Störung hatten.
Ach was?
Wir hatten eine Störung. Wir waren 4 Tage stillgestanden.
Bah.
Das war das schlimmste Wiesenerlebnis.
Keine Menschen befördert?
Keine Menschen befördert. Und wir hatten wirklich Angst, abbauen zu müssen.
Bald 10 Jahre her, ne? 2015
ja,
war das.
Genau, das war ganz schlimm.
Wir richtig, hatten, das ist dann ja, richtig Krise, oder?
Richtig Krise. Wir hatten 2 Stunden auf und plötzlich ist das Geschäft stehen geblieben.
Warum?
Ja, letztendlich war es ein Proportionalventil. Dieses Wort werde ich nie wieder vergessen. Aber finde mal, ja, Nadel im Heuhaufen suchen ist das wirklich. Mhm. Und Presse da und Menschen da und ja, das war nicht so schön.
Abgesehen davon, 4 Tage ist ein Viertel Oktoberfest, wenn das in der Kasse fehlt, auch nicht schön.
Ist auch nicht schön.
Unabhängig davon, dass ein Proportionalventil wahrscheinlich auch viel kostet, ich habe keine Ahnung.
Ja, es war nicht so schlimm, das glaube ich kostet nur 2000 Euro, irgendwie so hat es gekostet. Es war jetzt nicht so tragisch, es gibt andere Teile, sind wesentlich teurer, aber es musste von England eingeflogen werden, das war dann teurer.
Und Sie waren schuld?
Ich war nicht schuld.
Ich habe mir erzählen lassen, dass Sie, ja, aber ich habe mir erzählen lassen, dass Sie Ihre Beschwörung, Ihre Wiesenrituale daraufhin.
Oh Gott. Gut recherchiert, gut informiert.
Also waren Sie jetzt schuld oder nicht?
Nein, nein.
Aha, also was ist passiert?
Also, ich habe eine sehr gute Freundin und ihr gesagt, du hast so viele Neider, du musst das Geschäft ausräuchern. Und dann habe ich gesagt, das Geschäft ausräuchern. Dann sagt sie, ja, da besorge ich da jetzt die Räucherstäbchen, das sind spezielle Räucherstäbchen, dann müssen wir die bösen Geister vertreiben.
Aha.
Und dann bin ich wirklich am Freitagabend mit den Räucherstäbchen bin durch dieses ganze Geschäft gelaufen. Und mein Mann, der kam dann irgendwann mal vor und hat gesagt, was ich da mache. Da habe ich gesagt, ich tue die bösen Geister vertreiben. Und dann hat er gesagt, ja, du hast doch ein Feuer. Ich sagte, warum machst du das? Das hast du noch nie gemacht. Sag ich, ja, aber jetzt mache ich es, das machen wir jetzt. Ja. Und am Samstag.
Proportionalventil.
Waren wir stillgestanden.
Und seitdem?
Mache ich nie mehr. Die Geister sollen da sein, sind willkommen. Die Guten und die Bösen.
Eine Stunde, 2 Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Stefan Parisius trifft
Paula Eckel. Sardisch-kroatisches Westend-Girl.
Wiesen-Westend-Girl. Ja. Wenn Sie dann im Winter Glühwein verkaufen auf den Christkindlesmärkten, aber dann sind Sie nicht mehr im Wohnwagen unterwegs,
nein,
oder?
Da sondern bin ich dann zu daheim Hause im Münchner Westen.
Im Westend.
Ja.
Bis Ihnen da die Decke auch auf den Kopf fällt.
Nein. Nein, die fällt mir nicht auf den Kopf.
Aber könnten Sie sich auf Dauer ein Leben ohne Reisen überhaupt noch vorstellen?
Ja. Ja? Kann ich. Sehr gut sogar.
Das heißt also...
Ja, also ich weiß nicht, also wenn ich vielleicht mal im Rentenalter bin, könnte ich mir sogar vorstellen, nach Sardinien zu gehen.
Wie ist denn die Rentensituation bei Schaustellern? Ihr seid alle selbstständig, oder?
Ja.
Gut, ich meine, ihr verdient so viel Geld. Ich meine, das ist ja der Wahnsinn. Also die Abendschicht haben Sie ja nicht erzählt. Sie seid ja nur damit beschäftigt, das Geld zu zählen.
Woher kommt denn das?
Ich weiß es nicht.
Nein, das ist ein Mythos. Das ist wirklich ein Mythos. Und wenn man jetzt wirklich an die Pandemie denkt, da hat es einige, da bröselt auch, also so ist es nicht.
Da waren Sie ja verdonnert zur Sesshaftigkeit.
Ja, genau, da waren wir verdonnert zur Sesshaftigkeit und das hat uns aber auch gut getan, also uns persönlich jetzt gut getan, weil ich mich persönlich sowieso um meine Eltern kümmern konnte, ja. Und
aber
da eben auch gearbeitet habe.
Eben, da mussten Sie wieder richtig,
da also, war ich dann,
es war ja nicht aus Spaß, ne?
Sondern, nee, es war nicht aus Spaß, also wenn wir da wirklich so ein Polster hätten, wie immer behauptet wird oder so, ne, das ist, dann hätte man sich einfach die Füße hochlegen können. Wir mussten schon kämpfen. Wir mussten auch einen KfW-Kredit beantragen, also damit alles am Laufen, um das alles am Laufen zu halten. Also es war jetzt nicht so easy peasy.
Und dann sind Sie nochmal in die Gynäkologie gegangen.
Genau.
Ja.
Genau.
Und Sie konnten es noch.
Ja, am Anfang war es wirklich nicht so einfach und ich hatte aber eine ganz tolle Kollegin, die meine Tochter sein könnte und die war so geduldig und ich hatte so gezittert auch und weil ich hatte noch mit Karteikarten gearbeitet. Und da war natürlich, ich kann schon mit dem Laptop umgehen und so, aber ich mache halt eine Buchführung, also das ist ganz was anderes und tue Arbeitsstunden erstellen. Und da so medizinisch ist noch mal eine andere Nummer.
So, und dazu dann gerade in dieser schwierigen Zeit, in diesen schwierigen Jahren, dann mal noch ein weiterer Bruch mit der Schaustellerfamilie.
Ja, genau. Also dann war es so, mein Mann wurde, wir hatten ein großes Lager, also ein großer Lagerplatz zwischen Pfaffenhofen und Ingolstadt und eigentlich auch sein Zuhause. Das wurde dann verkauft vom Schwiegervater.
Ohne sein Wissen?
Ohne sein Wissen.
Also,
ja, genau so war es. Also es war ohne sein Wissen. Ja. Und das war ja für ihn ein Schlag ins Gesicht. Das war ganz schlimm. Wir wussten nicht, wohin. Wir wussten überhaupt nicht, wohin jetzt mit unserem Zeug. Und dann hast du natürlich gesucht. Und dann sind wir beim Freund von meinem Mann erstmal untergekommen. Es war so ein Kiesplatz mit einfach irgendwie, wie so, man kennt diese Partyzelte, ne? So. Mhm. So muss man sich das vorstellen, einfach nur so ein bisschen Plane drüber gezogen, dass eben der Technopower und der Wohnwagen wenigstens im Trocknen steht, war keine Halle. Und mit dem Freund, mit dem er auch im Internat war, das ist nochmal ein anderer Freund, mit dem hat er dann immer wieder auch Kontakt, weil der eben in der Nähe, in Abensberg, hat der seine Hallen und der hat ihn dann aufgefangen. Und es ist inzwischen sein bester Freund und bei dem sind wir jetzt auch fest untergekommen und zahlen da Miete, aber mit der Familie ist... Das war dann der...
Da wird jetzt gar nicht mehr geredet.
Es ist, nee. Nee.
Bleibt,
es ist vorbei.
Bleibt auch so wahrscheinlich.
Ich denke, also ja. ich habe versucht schon, meinen Mann auch dazu zu bewegen, immer wieder auch vielleicht dann doch nochmal, dass er auf seine Familie zugeht. Aber er sagt, die müssen auf ihn zugehen. Das ist halt schwierig. Und ich halte mich dann jetzt auch raus.
Dann gründet ihr halt einfach eine eigene neue Familiendynastie, das Schausteller-Familiendynastie. Zwei Kinder sind doch da, Sohn und Tochter. Ne? Inzwischen wie alt?
Meine Tochter ist 30, mein Sohn 27.
Das wird doch was.
Ja, aber mein Sohn hat Ambitionen dazu, meine Tochter gar nicht.
Ihr Sohn wird also ihr Geschäft übernehmen irgendwann mal?
Ja, oder vielleicht auch was Eigenes machen, das würde er schon. Also der liebt es, der hat es als Kind schon immer geliebt und war da auch immer mit dabei und kommt auch jetzt regelmäßig zum Auf- und Abbauen.
Es muss ja auch für einen Sohn, also stelle ich mir jetzt, also ich war auch mal Sohn, muss ja schon auch toll sein irgendwie, oder? Wenn die Eltern das Karussell haben und du kannst immer mit den Marken, hey, spinnst du?
Das macht er nicht.
Na?
Das macht er nicht, also das macht er nicht. Die Marken und so, die kriegen schon Freunde und so, das, aber der braucht jetzt nicht, der gibt jetzt da nicht an, er ist eher stolz.
Mhm.
Das ist, die Wiesen ist für ihn, der liebt es da, bei uns am Geschäft zu sein, der ist ja jeden Tag da und macht die Kasse, unten verkauft die Chip und das macht er immer nach seiner Arbeit, der geht ja ganz normal in die Arbeit und da kommt er aber immer und hat das alles so gelegt, dass er nichts verpasst, dass er immer da ist.
Also wird es vielleicht doch in Zukunft immer weiter Eckels auf der Wiesen und auf allen möglichen anderen Veranstaltungen
geben. Ja, wenn nicht, dann gibt es andere, die heißen dann anders.
Ja, aber die Familie wird es auf alle Fälle weitergeben. Sie haben jetzt in dem Jahr zum ersten Mal alle zusammen in Urlaub gemacht?
Ja.
Mit 30? Der Sohn?
Ja.
Ja?
Also wir waren schon im Urlaub, aber halt dann entweder war ich mit den Kindern oder als meine Eltern noch das Haus hatten. So, da bin halt ich immer, weil mein Mann ja immer arbeiten musste auch. Meine Tochter war mit meinem Mann beim Skifahren, so immer so in Zweierkonstellationen, aber noch nie zu viert.
Und wie kam es dann, dass es jetzt zu viert ging?
Weil ich gesagt habe, jetzt ist Schluss.
Ach so.
Ich habe gesagt, so, das müssen wir jetzt einmal machen, dass wir noch irgendwie auch gleiche Interessen haben, weil dass meine Kinder auch noch Lust haben. Und dann haben wir das gemacht.
Und hat funktioniert?
Total gut.
Ja?
Total gut. Ich war mega nervös, weil ich mir gedacht habe, oh, die werden sagen, Ich habe dann auch wirklich gesagt, also ihr macht einfach euer Ding und wir machen unser Ding und dann lasst uns wenigstens frühstücken und vielleicht Abendessen zusammen. Wir waren nur zusammen, Stadt, Land, Fluss gespielt, Karten gespielt, also es war
nochmal,
ganz
die
toll.
Kinder sind 30 und nur weil es Stadt, Land, Fluss plötzlich dazu
kam. Ja, war Stadt, Land, Fluss.
Das heißt, es bleibt nicht der letzte Familienurlaub?
Ich hoffe nicht.
Und ansonsten besuchen die sie dann, wenn sie in Sardinien sich niedergelassen haben.
Ja, das wäre schön.
Ja?
Ja, wäre schön.
Aber einstweilen steigen sie ein. Fahren sie mit.
Neue Fahrt, neue Runde.
Viel Spaß und toi 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 für die Wiesenrunden in diesem Jahr. Danke, Paula Eckel.
Gerne.
Das war mein Gespräch mit Paula Eckel. Und nicht vergessen, Sie können selber live dabei sein beim BR Podcast Festival am 16. Oktober in Nürnberg, wenn Caro Matzko mit Karl Theodor zu Gutenberg spricht. Danach steht sie Ihnen gerne selbst auch noch für Fragen und Antworten rund um 1:1 der Talk zur Verfügung. Alle Infos und Tickets unter podcastfestival.de.